Ah. Hast du mal reingerochen in den Kapperdonnig nicht?
Nein, noch nicht.
Mach mal das Sample auf und riech mal.
Ich kann auch schon eingießen.
Oder so.
Boah, was ist das? Pietet. Das ist ja ein Stinker.
Was, ne? Also für einen Speyside Whisky?
Für 18 Jahre vor allen Dingen.
Ja. Dachte ich mir auch so.
Na, den kann ich auf jeden Fall mit dem Buschmilz, den ich im Glas habe, jetzt nicht verwechseln.
Ja, die durchstellen ja auch immer rüber.
Farblich sind die relativ ähnlich. Aber bei dem Geruch besteht da keine Gefahr.
Hast du Kostkopfhörer? Das ist ja nice.
Mhm.
Die hatte ich früher auch, die sind geil. Das sind
meine Muckibuden-Kopfhörer.
Das Problem ist, da hört jeder, was du hörst rundherum. Deswegen habe ich mir die nicht, habe ich die weg. Also,
weißt du, ich stöhne in der Muckibude so rum, da ist es eh egal, was da auf meinen Ohren ist.
Ja, aber die anderen hören ja das, was du hörst dann.
Ja, nochmal, nee, ich bin ja in der Muckibude, da spielt es keine Rolle.
Na gut. Aber die hatte ich früher auch, die fand ich mega. Die haben mega geilen Sound auf jeden Fall.
Die haben einen sehr guten Sound, ja. Also dafür, schön fett, also, so. Ja. Kosten 30 Euro günstig. Oder so, ja.
Ja, echt cool.
Das ist schon ewig, bestimmt schon 3 Jahre oder so.
Weiß nicht, ja, ich habe mir die, als ich hier angefangen habe zu studieren, habe ich mir die geholt und habe die dann auch irgendwie 3-4 Jahre gehabt. Die sind dann aber relativ zeitig auch irgendwie kaputt gegangen. Da hat sich die Ohrmuschel quasi vom Gestänge gelöst, ist irgendwie mal abgebrochen oder so.
Ah, okay, das ist dann natürlich Mist.
Ja, sehr schön. Ja, ich bin mal gespannt. Mit dem Kapperdonnig. Ist ja ein günstiger Weg, mal Lost Distillery zu probieren.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also freue ich mich drauf, dass du den auch das Sample dazu organisieren konntest. Wir werden sehen, was er denn so kann.
Definitiv. Definitiv.
Ja, ansonsten themenseitig sind wir, glaube ich, relativ dünn. Es passiert irgendwie auch nichts, worüber man groß berichten könnte.
Ne, wir sind ja nicht zum Berichten da.
Nee, ich meine, weißt du, worüber man schnacken könnte? So, es passiert wirklich wenig. Mal gucken.
Ja, wir werden schon reinkommen.
Naja, glaube ich auch. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Es geht Schlag auf Schlag. Neue Woche, neuer Podcast.
Ja, Wahnsinn. Und auch wenig Zeit dazwischen, weil heute ist Montag. Wir rekorden an einem Montag. Und das ist ja quasi erst 4 Tage her, dass wir miteinander das letzte Mal was aufgenommen haben.
Ja.
Aber nicht schlimm.
4 Tage? Stimmt. Eigentlich, ein bisschen oder? Länger ist Donnerstag, nee, wann haben wir aufgenommen?
Mittwoch.
Mittwoch, also ein bisschen mehr als 4 Tage.
Ja, 5 dann, wenn man es großzügig rechnen möchte, alles gut.
Ja.
Nein, ich habe glaube ich, die Situation mit den Feiertagen oder mit dem Feiertag und der dadurch kurzen Woche ein bisschen verpeilt. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir heute aufnehmen. Morgen wäre bei mir auch gegangen, aber heute ist perfekt.
Ja, sehr gut. Nö, passt mir auch ganz gut, da ich jetzt auch nicht wusste, wann wir und was jetzt passiert zum Feiertag, ob wir da irgendwie was machen oder nicht.
Wobei, es ist ja in der aktuellen Situation, man hat ja eigentlich keine Termine oder nur sehr wenig. nichtsdestotrotz ist das schon okay, das auch ein bisschen, wenn man dann frei hat, das dann auch für die Familie mal Zeit zu haben, eben, mit seiner Frau was zu machen oder so, mit Kiddies mal abends ein bisschen länger draußen rumzutoben und da muss man hier nicht immer in seiner Keminate am Mikro hängen, das ist doch auch ganz gut.
Genau. Was wir natürlich hätten machen können, wäre, wir hätten uns ja wirklich ans Lagerfeuer setzen können, aber kriegen wir schon noch hin, wenn es dann draußen wärmer wird. Ich habe nämlich am Wochenende einen großen Schwung Brennholz bekommen. Das heißt, dem Lagerfeuersommer steht nichts mehr entgegen.
Was heißt denn ein großer Schwung?
Naja, so einen großen Pickup voll. Also ich schätze mal, es waren so 10 Schubkarren voll.
Okay, das ist schon ordentlich.
Eine repräsentative Menge.
Da kann man schon mal 3-4 Abende durchfeuern.
Ja.
Nee, sehr cool. Ja, freue ich mich drauf. Also ich glaube aber, da muss es wirklich ein bisschen angenehmer auch sein. Ne? Das wird jetzt abends, wenn die Sonne weg ist, wird es ja wirklich fies kalt. Hm. Und da dann in dicker Jacke und Schal und Mütze dazu sitzen, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch keinen Bock. Von daher lassen wir noch mal 2-3 Wochen warten. Ich glaube, dann hat sich das mit den kalten Abenden auch erledigt.
Ja.
Und der Juni liegt ja noch vor uns. Und von daher alles gut. Mhm.
Das stimmt. Weißt du, was ich, hast du das mitbekommen? Heute kam, können wir direkt mit einer Hype-Abfüllung starten. der Atmau, der gerade beim Whisky Broker online ging.
Ich habe es kurz gesehen.
Also, klingt der richtig interessant.
Klingt sehr gut. Ich finde, ich habe den 18-Jährigen dazu nicht probiert, aber der sah ja schon gut aus. Ne? Der war schon goldgelb. Ich weiß gar nicht, warum man sowas nochmal finishen muss, aber gut. Naja, also erklär mal, was das für eine Abfüllung ist erstmal.
Achso, das ist ein, also der jetzt rauskam, ist ein 20-jähriger Atmo, der 18 Jahre im Ex-Bourbon-Fass lag und dann nochmal für 2 Jahre in einem Oloroso Hogshead gefinisht wurde. Und gab es jetzt, stand heute 80 Flaschen beim Whisky Broker, die sicher jetzt demnächst heute wahrscheinlich noch alle sein werden. Und es klingt halt einfach interessant, ne? Du hast einen 20-jährigen Ardmore in Fassstärke für, ich glaube, naja, knapp 80 Euro, denke ich mal. Ist eine interessante Flasche, wo man mal zuschlagen könnte.
Also man sieht, was noch geht, ne? Ich finde, beim Whisky Broker sieht man, was noch geht. Preislich. Ja. Ne? Also wo du, also die Sachen sind unschlagbar. Die sind nicht immer alle gut, aber der Ruf Preise auf, die finde ich, die sind mehr als fair.
Das stimmt, aber man muss auch natürlich sagen, dass da kein, also das ist ja jemand, der kauft Spirit und Fässer und lagert das dann, hat quasi die Kosten davon und es ist dann niemand mehr dazwischen, also keine Zwischenhändler, keine Importeure, sonst was. Das ist halt ein direkter Weg und da fehlen halt ein paar Vertriebsstationen dazwischen, die den Preis natürlich sonst etwas in die Höhe treiben würden.
Na gut, aber er hat ja sein Kapital da drin, von daher ist es ja auch
fein. Das stimmt. Ja.
Ne? Aber, also nochmal, 20-jähriger Whisky, der dann auch noch in einem Fass gefinisht wurde, in einem Sherry-Fass, komm, tut mir gefallen, 70, was hast du gesagt, 70 Pfund?
Ja, 70 Pfund, ich glaube, also gerade ist ja auch der Kurs vom Pfund recht gut gegenüber dem Euro, sodass das insgesamt, glaube ich, so um die 80 Euro sein werden.
Ja, da gibt es auf jeden Fall nichts zu maulen, finde ich. Also gibt es auf jeden Fall nichts zu maulen.
Zum Vergleich, der 20-jährige original abgefüllte Ardmore aus dem First Fill Bourbon Fass mit einem Anteil an rauchigen Fässern. Also da gab es dann ein paar Fässer, die von der Insel Isla, höchstwahrscheinlich von der Brennerei Laphroaig, kommen, wo dann der Whisky auch drin gefinisht wurde oder ein Anteil einfach dazugegeben wurde. Ich weiß nicht, ob es ein Wetting oder ein Finish ist. Der kostet ja auch, keine Ahnung, 90 Euro oder so. Für eine Originalabfüllung hat auch natürlich ein bisschen höheren Alkoholgehalt. Ein sehr, sehr guter Whisky und das hat mich auch so ein bisschen vom Alter halt daran erinnert. Ne?
Wobei, der war ja auch schon ein Schnäppchen.
Also als der noch gut verfügbar war, jetzt dünnt sich das ja ein bisschen aus, ne? Und da sieht man auch am Preis, dass der jetzt hochgeht von, glaube 79 hat er mal gekostet, jetzt sind wir schon bei 89 und teilweise drüber. Ja.
Ja, aber überleg mal, für 100 Euro kriegst du heute irgendwelche 12-Jährigen. Ne? Von daher, glaube ich, ist das auf jeden Fall immer noch ein guter Preis für den original abgefüllten Ardmore. Nichtsdestotrotz, die Fassstärke mit einem schönen Finish. Hey, wer Ardmore mag und noch Platz in seinem Schrank hat, da kann man das, glaube ich, probieren.
Ja, kann man machen.
Spricht nicht so sehr viel dagegen, glaube ich.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und die können Rauch, die haben die Sachen, die, also Ardmore hat einen schönen Charakter so, ist ein toller Malt eigentlich. Mhm. Wenn man jetzt nicht die ganz billigen nimmt, also hier dieser Legacy oder so, das ist natürlich eklig, aber...
Das ist auch nicht eklig, das ist, finde ich, das, also den kann man durchaus trinken. Also ich finde den nicht irgendwie... Der ist langweilig vielleicht ein bisschen, aber der ist nicht eklig.
Also ja, ich fand den nicht trinkwürdig. Und ich habe ich habe da schon irgendwie eine hohe, ein niedriges Niveau, also was das Trinken von Sachen angeht, aber nee, der hat mir nicht gefallen einfach.
Ist ja in Ordnung.
Genau.
Nee, Atmo insgesamt finde ich ganz interessant, dadurch, dass sie so ein bisschen auch diese unterschwellige Rauchigkeit haben und nicht dieses ins Gesicht. Also die können auch sehr rauchig sein, finde ich. Aber meistens ist er so ein bisschen unterschwellig, das passt gut dazu irgendwie. Und der ist total wandelbar. Ich finde ihn interessant. Also diesen 12er Atmo finde ich total geil aus dem Portfass.
Oh ja.
Das ist so auch so ein Preis-Leistungs-Knaller, ne? Aber auch reine Birbenreifung sind cool, also passt irgendwie vieles dazu. Und der kann auch jung sehr, sehr interessant sein. Ich erinnere mich, dass ich mal einen, ich glaube, 9-Jährigen oder so von Anam Nalba probiert hatte. Der war Knaller.
Ja, ich glaube, die können jung, die können alt, die können mittelalt oder so, oder dazwischen irgendwie gut. Ist ja immer auch eine Frage des Fasses und so, ne? Aber ich finde, die haben einen coolen Style.
Ja.
Der gerade wer jetzt nicht auf den mega bösen Rauch steht, sondern halt so, es ist oft so ein bisschen gediegener. Es ist rauchig, es ist aber genau, mehr so ein Highland-Charakter, also ein bisschen entspannter, sehr würzig. Also die machen gute Sachen. Die können Whisky machen.
Definitiv. Auch wenn sie zu, wo gehören die dazu? Irgendeinem Großkonzern, oder? Ist das Beam?
Beam Suntory? Das weiß ich gar nicht. Aber Lafroy, Ardmore, ja, und ich weiß gar
Ockentoschen
nicht.
Ja. Es ist alles eins, es ist alles Beam. Bowmore, Ockentoschen. Beam? Ja.
Okay. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber kann schon sein. Tut dem jetzt keinen Abbruch, ne?
Ja.
Macht jetzt den Ardmore nicht schlechter.
Sag ich ja. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das, ne? Die können wahrscheinlich dadurch auch relativ entspannt ihren Whisky produzieren, wo sie Bock drauf haben.
Ja, die machen ja auch viel für diesen, wie heißt der Blend? Teachers.
Das stimmt.
Im Teachers Blend ist, glaube ich, der Ardmore der Lead Malt. Da kriegt der Teachers seine Rauchigkeit her. Wer schon mal einen Teachers hatte, ist auch trinkbar. Ist jetzt keine Offenbarung. Aber so mit, wenn man so einfach mal für 10 Euro eine Flasche Whisky kaufen will, da gibt es Schlimmeres als ein Teachers.
Mhm,
muss man klar, ehrlicherweise sagen.
Ja.
Hast einen kleinen Rauchanteil. Da liegt so eine leichte Rauchnote drüber. Ich kenne ihn so aus irgendwie so Kneipen oder so. Da steht er ab und zu mal rum. Kann man durchaus sich mal genehmigen zum Bier abends, wenn man jetzt eh nicht auf einem großen Genusstrip ist, sondern auf einem großen Connoisseur-Trip ist und einfach nur was Cooles, eine schöne Spirituose trinken möchte zum Bier. Da ist so ein Teachers eine gute Alternative.
Ja. Habe ich auch nicht so oft bisher gehabt, aber ja, so ab und zu mal habe ich, also ist schon ein bisschen her inzwischen, glaube ich, dass ich
Teachers
im Glas hatte.
Ja. Bei mir auch, also habe ich jetzt auch nicht gestern oder so, sondern was weiß ich, vielleicht ein Jahr oder so her. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit da die Qualität hoch und runter geht, aber es ist halt so ein typischer Hotelbar-Whisky für einen schmalen Taler.
Ja, ich habe hier gerade, was ich total interessant finde und was mir immer wieder auffällt, ich habe hier gerade meinen kleinen Erdungsmalt im Glas. Wir werden heute natürlich noch was verkosten. Was sagen wir dann? Und mein Erdungsmalt ist mal wieder eine klassische Bourbonfassreifung aus den Lowlands. Das ist ein Daft Mill. Und es ist total interessant. Die Flasche ist jetzt dreiviertels leer, also ist jetzt kaum noch was drin. Aber wie der sich jetzt in der Flasche über das letzte halbe Jahr mit etwas Sauerstoff entwickelt hat, da geht nochmal richtig was. Da kommt jetzt so eine krasse Fruchtnote raus und dazu Kuchenteig und hast du nicht gesehen? Ich bin gerade total überrascht, was ich hier so, also ich grinse gerade ein bisschen deswegen. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und dieser Fakt, dass halt du machst eine Flasche auf und am Anfang ist das ja oft so, vor allen Dingen bei den Fassstärken, ne, dass du sagst so, hätte ich mir vielleicht mehr von erhofft, aber es lohnt sich eigentlich immer, dann so eine Flasche echt nochmal von mir aus sogar offen eine Nacht stehen zu lassen, dass da ein bisschen Sauerstoff dran kommt, dann oxidiert der ein bisschen und das gibt nochmal so viel frei, beziehungsweise den dann halt im Glas ordentlich Zeit zu geben.
Das ist, also ich weiß nicht, ob das auf jeden Whisky zutrifft, aber es trifft auf viele Whiskys zu, gerade wenn die ein bisschen mehr Wumms haben. Der Fassstark, die Fassstarkabfüllung von Orkney. Das ist die dritte gewesen, glaube ich.
Der Wikinger.
Der Wikinger mit diesem Boot vorne drauf.
Ja.
leicht rauchig von Orkney, weiß glaube ich jeder, was es ist. Ein Sherryfass Whisky, relativ dunkel. Der gewinnt unglaublich nach einem halben, dreiviertel Jahr in der Flasche offen, so 20% oben raus. Der geht ab.
Ja.
Den finde ich, den erkenne ich jetzt gar nicht wieder. Also ich fand den damals schon, aber nach dem Aufmachen schon cool, schon nice.
Ja, ja.
Aber da sind die Komponenten noch auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen neben sich. Ne? Also das hat irgendwie fehlt dem noch so eine nicht Durchmischung, aber so eine Art Harmonisierung.
Eine Ruhezeit, ne?
Das ich ist weiß ja nicht das, genau, was aber was das ist so, ne? Aber das ist auf jeden Fall, den hast du ein halbes Jahr offen stehen oder ein Dreivierteljahr oder so, ich weiß nicht, wie lange der jetzt offen ist, vielleicht sogar länger.
Ja.
Und wenn ich da jetzt mir mal 2 Cl ins Gläschen lasse, denke ich, boah, der kann richtig was.
Ja.
Der verliert auch so dieses, also die Kritik an dem Malt, wenn es welche gab, war ja, dass das Fass halt zu stark ist.
Ja.
Und dazu sehr drauf knallt. Und es ist nicht mehr so. Ne, sondern es hat sich halt alles irgendwie so ein bisschen harmonisiert. Das Fass hat sich ein bisschen zurückgenommen. Du hast halt den Rauch irgendwie schön drin und es hat sich so ineinander verwoben. Ist gut.
Das war ja auch so, dass, glaube ich, also wenn Flaschen halt frisch abgefüllt sind, du bekommst die, eigentlich musst du die nochmal ein Jahr stehen lassen, dass die sich wirklich nochmal setzen. Ne? Also ich meine, nicht umsonst, ich glaube, Artbeck war das, die jetzt bei ihrem Anno ihre ganzen Fässer zusammenkippen und das Ganze aber nochmal in einem großen Wettingfass einfach nochmal liegen lassen, um die Fässer, die dort quasi vermehlt wurden, nochmal schön miteinander verbinden zu lassen, dass die quasi die Hochzeit ein bisschen länger dauert, ne?
Ja, das ist bei allen Spirituosen, glaube ich, ein Faktor, der nicht unerheblich ist. Ich weiß nicht, in was für einem Fass sie das bei Artbeck machen, ob das jetzt ein Holzfass ist, weil dann reift es ja weiter. Mhm. Aber dieses Wetting oder dieses Verheiraten oder dieses Nachreifen in Glasbehältern, in Stahltanks, in was auch immer, einem Behältnis, was jetzt sozusagen keine, nicht wie Holz, dann wieder Aromen abgibt, sondern einfach nur das Zeug sich in sich selbst ruhen lässt, für viele ein Qualitätsmerkmal. Bei Cognac zum Beispiel hast du das relativ häufig, wenn es ganz alte Cognacs sind, so irgendwie aus dem, also teilweise Jahrhundertwende. 20er, 30er Jahre. Die waren, ja. wenn die heute in die Flasche kommen, waren die nicht bis heute im Fass.
Ja,
ne, sondern die sind dann 40, 50 Jahre im Fass gewesen, hat man die rausgeholt und dann lagen jetzt nochmal 30, 40, 50 Jahre in einem Glasballon.
Ja.
Und haben da eine ganz diffizile, ganz feine. Also die chemischen Prozesse laufen ja weiter in dem Ding, ne, und haben dadurch eine ganz feine Veränderung erfahren, die man jetzt, glaube ich, als brachialer 60% Sherry fast 8 Jahre als Rauchigtrinker nicht so merkt, ne? Oder wenn man halt so nur aus der Ecke kommt, ne?
Ja,
aber
ja.
Das übt einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Spirituose aus. Auch wenn das heute nicht mehr so oft in den Vordergrund gestellt wird, was ich auch verstehen kann, weil niemand möchte seine Spirituose nochmal 30 Jahre irgendwo rumliegen haben, bevor man die, also ohne jetzt eine Reifung, die man auf die Flasche schreiben kann. Weißt du, du kannst ja halt nicht dann 100 Jahre auf die Pulle schreiben oder sowas, sondern eben halt nur, da kannst du sagen, da destilliert, da abgefüllt in ein Glas und dann eben halt. Da gibt es einen Begriff für bei den Cognac-Leuten. Ich weiß nicht, wie der heißt. Also diese im Glas-Reifung, die hat auch irgendwie nochmal einen Namen.
Ja.
Aber das ist schon gut. Und ich glaube, deswegen glaube ich auch, wenn du Sachen in die Flasche füllst, selbst wenn die geschlossen ist, die so minimal oxidiert die, da finden aufgrund von einfach nur diesen, dass es da ist, ja, irgendwelche Prozesse statt und das hat Einfluss. Das ist zwar ein sehr langsamer, und da muss vielleicht so ein Malt auch 10 Jahre oder 7 Jahre oder 20, 30 Jahre in der Flasche sein. Also ich sag mal jetzt mal die alten Blends, die wir ab und zu mal aufmachen, die wir irgendwo auf Auktionen mal ersteigern, die in 60er, 70er Jahren abgefüllt sind. Die haben damals dann irgendwie 15 Euro gekostet, kosten heute dann 40, 50 Euro. Und dann ist man manchmal überrascht, was für coole Sachen das sind. Und das liegt nicht nur daran, dass sie damals schon richtig gut waren, weil wahrscheinlich waren die damals so, ne? Also besser vielleicht als ein Blend heute für 15 Euro. Aber trotzdem hast du dir vielleicht, hättest du dir vielleicht damals gesagt, na ja, aber nach irgendwie 30, 40 Jahren oder noch länger in der Flasche hat der mit Glück hat der halt ein positives Eigenleben entwickelt.
Absolut. Und das wird ja auch bei Cognac nicht nur gemacht, sondern also Armagnac ist ja im Endeffekt ähnlich. Das ist, glaube ich, nur eine Destillation unterscheidet die beiden. Wird das ja ähnlich gemacht. Und also ich finde, bei so alten Sachen, das schmeckt man. Ne? Das ist dieses OBF, Old Bottle Flavor, was man ab und zu mal hört, das ist auch kein Mythos, würde ich jetzt sagen.
Da gehen ja die Meinungen auseinander. Und es gibt ja manche Dinge, dem Lüning von whisky.de, der hat auch viele gute Sachen mit Sicherheit gebracht und hat viel Awareness für Whisky geschaffen, alles super. Also ein paar Sachen hat er auch halt mal irgendwie nicht so ganz auf die Kette gekriegt. Und das ist ein Thema.
Ja.
Weil der schwört Stein und Bein, dass in der Flasche nichts mehr passiert. Und das sagt er immer wieder, wenn es um solche Themen geht. Und sorry, das ist falsch. Das stimmt einfach nicht. Deswegen, also der sagt, wenn Whisky aus den 60ern anders schmeckt, dann weil man den in den 60ern anders produziert hat und nicht, weil sich deine Flasche verändert hat. Und das ist halt Quatsch. Ja. Also das ist auch richtig natürlich. Das ist nicht ganz falsch, ne? Aber natürlich hat sich da was getan. Und dementsprechend gibt es noch ein paar andere Sachen, wo ich sagen würde, da ist er nicht so ganz auf der... Das ist nicht alles so ganz korrekt. Aber wie gesagt, kein Bashing. Ne? Der hat mit Sicherheit sehr, sehr viel Einfluss und hat auch viele Sachen nach vorne gebracht, die vielleicht früher auch keinen interessiert haben und so, von daher alles gut. Aber das ist halt so ein Thema, das fällt mir immer wieder ein, weil viele Leute sagen, ja, das weiß ich, aber das ist nicht so, ein Whisky reift in der Flasche nicht mehr nach, definitiv, gibt kein Old Bottle Flavor. Und dann beziehen sich die Leute immer auf den Lüning, weil der das in seinen Videos immer oder mehrfach schon kolportiert hat.
Gut. Ja, schwierig. Ja. Man muss ja jetzt keine singuläre Meinung aufgreifen. Man kann sich ja bei mehreren Sachen schlau machen. Wie gesagt, und dazu gibt es ja auch, wie gesagt, wir haben ja letztens eine Bücherfolge gemacht. Einfach mal lesen auch. Ne? Es gibt ja genügend Bücher, die das auch so ein bisschen mit aufgreifen.
Und auch andere Leute, mit Lesen, tut mir mal leid, lesen. Also wirklich. Also ich kann maximal noch einen Podcast hören. Und eigentlich höre ich auch nur Dram Good. Und da weiß ich doch schon alles, was ich wissen muss.
Aber lesen. Ja, ja.
Weißt du, du schreibst immer so schöne Texte hier, sowohl auf deinem eigenen Blog, Mr. Barleycorn übrigens, kann ich hier mal sehr wärmstens empfehlen. Das sind dann lange Texte und wem die zu lang sind, der kann dann mal auf dramgood.de die Beschreibung der Folge gucken. Und da muss ich auch irgendwie bestimmt eine halbe Minute lesen oder naja, vielleicht 20 Sekunden, bis ich so deine Beschreibung der Folge durch habe und dann kann ich mich doch gleich anhören. Na, so viele Wörter. Das ist
super. Ey, komm, ich fasse mich schon immer kurz.
Das schon. Nein, machst du schon, alles gut. Ich glaube ja auch.
So viele Wörter.
Nein, ich glaube ja auch, dass das eine ganz andere Sache ist, wenn man auch mal Sachen überlesen internalisiert, als wenn man immer nur zuhört. Also das heißt, diese Beschallung von außen, da vergisst man noch viel. Wenn du ein gutes Buch liest und es ist selber gelesen, ist das eine ganz andere Erfahrung, als wenn du im Auto sitzt und dir ein Hörspiel anhörst, auch wenn das auch cool ist und schön unterhaltsam ist. Aber das ist halt auch schnell wieder weg. Mhm. Ja, und das ist beim selber Lesen, glaube ich, nicht so. Deswegen sollen die Kinder ja auch lesen, damit die Sachen noch behalten, die sie lernen sollen. Ne?
Nee, das stimmt wirklich. Deswegen, es gibt genügend Bücher, interessante Bücher. Muss man ja nicht immer machen, wenn man mal Zeit hat und Bock drauf hat, ne? Oder einfach mal nachschlagen oder so. Man muss jetzt nicht das ganze Buch durchlesen.
Nö. Also ich beziehe das jetzt gar nicht nur auf Whisky-Bücher, ich meine das generell.
Ne? Ja.
Lesen ist ein bisschen out, glaube ich. Das hat vielerlei Gründe. Aber mir macht das sehr viel Spaß und Sachbücher habe ich nicht so einen guten Zugang zu. Deswegen fällt mir das mit den Whisky-Büchern nochmal ein bisschen schwer, habe ich ja schon erzählt. Aber nichtsdestotrotz, das Lesen ist ganz wichtig, auch für den Wortschatz, für andere Dinge. Für das Begreifen der Welt.
Ja, also ist ja. Das wäre ja auch mega, mega langweilig, wenn man sich jetzt nur Whisky-Bücher reinziehen würde, ey. Das wäre also erstens ein bisschen traurig, weil dann fehlt ja der Rest.
Wäre aber wahrscheinlich ganz cool, ne?
Ja, so.
So, was ist dein Hobby? Ja, mein Hobby ist Lesen. Und was liest du so? Ja, ich lese nur Whisky-Bücher.
Ja, das wäre.
Ich lese nur Sachbücher zum Thema Whisky. Nein.
Ja.
Nee, das muss nicht sein. Aber Lesen ist ja, liegt ja auch gerade im Trend. Weil da braucht man keine anderen Menschen zu.
Touché.
Ne? Also ich finde, also es gibt ja momentan einige Dinge, die komplett neu sind, zu denen man keine anderen Menschen braucht. Zum Beispiel sich ein Whisky-Festival angucken, online. Ne? Also Fresh Isle online oder Campbelltown Malt Festival online oder was auch immer.
Ja.
Jede das, die Tomatin hat, glaube ich, auch irgendwie was gemacht.
Ja, das habe ich mir angeguckt.
Siehst du, hast du sogar geguckt? Also die aktuelle Situation um unser Zuhause bleiben, führt natürlich dazu, dass solche Formate gerade interessant werden und dass sich die Distillerien, die ja eigentlich normalerweise dann irgendwie, keine Ahnung, 1000 Besucher am Tag irgendwie in ihrer Distillerie rumturnen haben und da schönen Whisky verkaufen, dass die jetzt sagen, wir wollen das diesen Kontakt zu unseren Fans nicht komplett abbrechen lassen und wir switchen jetzt zu online.
Ja, und, aber ich muss sagen,
ja, sorry, sprich.
Wie gesagt, ich habe mir das angeschaut, das war vor 3-4 Wochen oder so, dieses erste Whisky-Festival. Ja, im Endeffekt war das eine Aneinanderreihung von irgendwelchen A, Verkostungen und B, Brand Ambassadors, die halt was erzählt haben. Ist mal ganz cool, aber ich habe ihn relativ schnell ausgemacht. Ich fand es relativ langweilig.
Ich glaube, wir haben alle noch keine Erfahrung, wie man ein Online-Format so gestaltet, dass das wirklich cool ist. Und da wird jetzt gerade viel probiert. Und je nachdem, wie viel Geld du da reinsteckst, wie sehr du dir quasi Profis aus dem Entertainment-Bereich holst oder dir da was abguckst, je nachdem, wie intensiv du das machst, desto besser wird auch das, was du dann zeigen kannst. Du brauchst ja nicht nur Content, du brauchst auch irgendwie einen Spannungsbogen, du brauchst eine Show, du brauchst irgendwie Mucke, du brauchst, weiß der Geier was, ne? Also einfach nur sagen, hier, wir machen hier Masterclass-Tasting, wir tasten jetzt und sitzen die Leute zu Hause und die haben halt nichts im Glas. Das ist auch irgendwie scheiße, ne?
Du musst halt Sample-Sets rausschicken.
Du kannst Sample-Sets rausschicken, du kannst aber auch sagen, wir gucken mal in eure Hausbar, guckt ihr auch in eure Hausbar und dann machst du so ein interaktives Ding, ne, dass die Leute miteinander kommunizieren. Ne? Was habt ihr in der Hausbar? Und dann, ich meine, das ist jetzt auch ein alter Hut, ich will nur sagen, es gibt halt 1000 Wege, miteinander zu kommunizieren. Die Leute können ja auch einen Response geben, die können ja auch antworten, die können ja was sagen. Du könntest sozusagen auch sagen, hey, wer Bock hat, wir geben euch eine Möglichkeit, hier euer Statement zu irgendwas zu recorden und dann veröffentlichen wir das oder was auch immer. Ne? Also es gibt ja da viele Möglichkeiten, die Leute einzubinden und das gehört, glaube ich, auch dazu. Also nicht nur monodirektionale Beschallung, ja, das heißt, dass die irgendwas senden und du der Empfänger bist und dann da wie vom Fernseher sitzt, sondern eben auch irgendwie eine Form von Interaktivität da reinzubekommen. Das ist, glaube ich, in diesen aktuellen Formaten total wichtig, das hinzubekommen. Wenn du so ein Festival machen willst, wo normalerweise Leute hingehen, beim Podcast, wir haben Glück, wir podcasten nicht live, sondern wir quatschen miteinander, nehmen das auf, stellen das raus, das ist halt quasi wie eine Radiosendung, das ist halt direktional, ne? Also da gibt's halt keine Interaktion, das könnte man auch mal machen, da müsste man sowas live senden, da müssten die Leute aber auch live dabei sein, etc., das ist schwierig.
Ja.
Ich glaube, bei solchen großen Events wie einem Brennerei-Festival oder sogar einem Insel-Festival, wo halt alle wissen, da ist am Montag die Destillerie, am Dienstag die Destillerie und so weiter und so fort oder meinetwegen auch über die Wochenenden verteilt und die wissen, das geht um 16 Uhr los und endet um 22 Uhr und da gibt's halt ein Programm und das ist cool, weil du kannst dich beteiligen, du kannst mittrinken, du kannst reden, du kannst irgendwie fachsimpeln, was auch immer, du erfährst guten Content, du kriegst was mit, hörst coole Musik, whatever. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das auch gut sein kann, aber das ist halt dann auch mega aufwendig. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit man, du bist jetzt irgendeine Distillerie in Schottland, ne? Du hast irgendwie 20 Mitarbeiter, die sind da heftig am Knuffen und sorgen dafür, dass da irgendwie unser flüssiges Sonnenlicht da aus den Apparaturen rauskommt. Und dann hast du halt noch ein bisschen Overhead, 1-2 im Marketing oder Vertrieb und hast noch einen Distilleriemeister und so und die sollen das dann hinstellen? Schwierig, ne? Dann hast du vielleicht Konzerne, ich sage jetzt mal Diageo oder Beam, die sagen, die haben Marketingabteilungen, die können dann wiederum einen Haufen Geld ausgeben für Agenturen, die denen das dann hinstellen. Ja, aber das ist das Maximalste, was du machen kannst. Ja. Ist vielleicht alles ein bisschen kurzfristig. Ist vielleicht alles auch ein bisschen kurzfristig.
Ja. Ja, aber ich meine, hey, ich denke mal nicht, dass ein Online-Festival so viel, also sicher ist es Aufwand, aber guck mal, die haben eben doch eine Marketingagentur im Hintergrund, die haben eben doch die Brand Ambassadors im Hintergrund. Ich denke schon, dass das möglich ist, auch in einer relativ kurzen Zeit, hat man ja auch gesehen, es war so in der dritten Woche oder so vom Lockdown, dass das aufgezogen wurde und auch dann mit relativ großen Namen, die da mitgemacht haben. Von daher, es funktioniert, es wird einiges getan. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt die Tage kommt, wenn das Ayla Festival quasi startet. Und es ist natürlich gerade witzig, dass trotz der ganzen Misere, in der wir gerade sind und trotz der ganzen Verbote, also wir dürfen ja nicht reisen und so weiter, ist es aktuell so, dass ein Haufen Leute versuchen auf Ayla für das Festival of Music and Malls versuchen irgendwie eine Unterkunft zu buchen. Und da hat jetzt quasi die Festivalseite selbst einen Aufruf gestartet, ey Leute, versucht's nicht. Und wenn ihr irgendjemanden kennt, der gerade versucht, hier eine Unterkunft zu buchen, dann sagt ihm, es wird alles zu sein, es wird keine Festivitäten geben, es wird keine Distillerie Abfüllungen geben, die quasi, es gibt ja immer diese Eiler, die Abfüllungen, die wird es hier nicht geben, die gibt es nur online. Ihr braucht gar nicht versuchen herzukommen. Also es gibt halt trotzdem irgendwie so ein paar Unverbesserliche, die halt versuchen, auf die Insel zu kommen.
Ja, das kann ich, es ist ja Fantum irgendwie, ne? Und von daher kann ich mir vorstellen, dass es da ein paar Verrückte gibt. Auch wenn es extrem unvernünftig ist. Und das ist so wie die Leute, die dann bei der Bundesliga jetzt irgendwie vorm Stadion stehen. So ein paar, auch wenn die Polizei jetzt sagt, nee, da ist nichts passiert. 5 Hanseln werden da bestimmt auch gestanden haben, die ein Foto von ihren Leuten machen wollten oder von ihren Fußballstars oder mal gucken wollten, wie der Bus da einläuft oder sonst irgendwas. Ja, so ein paar Verrückte gibt's da immer. Aber nein, ist alles möglich. Ich wollte nur sagen, dass der Charme von solchen Veranstaltungen, sowas online geil hinzubekommen, ist, glaube ich, extrem schwierig. Und da musst du die Leute einbinden. Ich glaube, nur durch Beschallen und durch wir zeigen jetzt irgendwas, wird das auf Dauer nicht spannend genug sein. Da musst du die Leute irgendwie aktiv einbinden. Ins Programm. Ja, und bei Tastings, klar, das ist am besten, du verschickst ein Tasting-Set oder du verschickst die Flasche oder so, um wie es geht. Das ist natürlich dann der Königsweg.
Ist halt Riesenaufwand, ne? Ja, bei der Masse, meine ich. Ne? Das ist schon abgefahren. Aber spannend. Wir werden sehen und mal schauen. Ich habe auf jeden Fall gerade irgendwie nirgendwo teilgenommen. Ich werde das beobachten und habe jetzt auch nicht so die Zeit, mich die ganze Zeit dahinzusetzen und das halt online irgendwie zu verfolgen.
Nein, das kann ich jetzt auch. Nee, das habe ich auch nicht. Aber ich habe so ein Auge drauf, um zu gucken, einfach, wie sich das entwickelt, weil ich das spannend finde, was mit unserer Szene gerade so passiert. Ja, und deswegen, wenn es da Angebote gibt, nehme ich die schon wahr, auch wenn ich da selber jetzt nicht joine, sondern es findet ja irgendwie so ein Rückzug in die Kemenate, in die eigene Kemenate statt, oder der läuft ja schon seit 2 Monaten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist man ja durch das ganze Online-Thema halt auch draußen. Ja, also die Welt ist ja quasi das Fenster, durch das dein Notebook dir ermöglicht, da reinzugucken. Und auf der anderen Seite sitzt du trotzdem in deiner Bude und kannst versuchen, darüber trotzdem dich mit, so wie wir beiden das jetzt machen, uns online auszutauschen, miteinander zu schnacken. Du kannst das im größeren Rahmen machen. Es gibt ja so viele Formate mittlerweile, die alle auf diesem Charakter oder auf dieser Art aufbauen, dass du halt dich irgendwo einloggst, einwählst und an etwas teilhast, wie auch immer, partizipierst, dabei aber dann eigentlich deine gemütliche heimische Scholle und dein Whisky-Lager nicht verlässt. Ich glaube, jetzt ist die Zeit eigentlich, auch weil ja nicht so viel spannende Abfüllungen rauskommen oder nicht so bahnbrechende Sachen da passieren, ist eigentlich auch die Zeit, wo die Leute sich wieder ihren Schränken mal widmen können, ne? Und mal gucken können, was habe ich denn da überhaupt rumstehen.
Ja, oder die halt online auffüllen.
Ja, das geht natürlich auch, aber ich sage ja gerade, es ist so viel Kracher-Sachen passieren ja auch gerade nicht. Ich habe mal aus Spaß mal vorhin bei im Vorfeld unseres Termins halt mal bei Whisky-Experts mal so durchgescrollt. Ja, Teeling hat 2 neue Flaschen, Dunhill hat 2 neue Flaschen, alles so Sonderdinger, ne? Irgendwelche Single-Casks. Der eine oder andere bringt halt da irgendwie was raus und mal hier und dann Diageo 2020 Release, es ist jetzt ein Craig & Moore und ein Mordlach bekannt und hier. Aber es ist halt alles auch nicht so, wo ich sage, wow, cool, oder da passiert richtig was. Und da dreht wer irgendwie mal das, er findet das Rad neu oder so. Nee, das ist halt alles so, nee, du, ganz ehrlich, das ist alles gerade so, da kleckern so ein paar Sachen rum und das ist halt alles irgendwie sehr ruhig, als wäre man so im Hochsommer. Ich finde, das ist so, als wäre man im Hochsommer.
Ein Sommerloch.
Irgendwie, ja, gerade ist so ein bisschen Sommerloch. Whisky-Sommerloch. Das ist genau das. Du bringst mich jetzt sozusagen auf den Gedanken, den ich eigentlich schon vor 2 Stunden hatte oder vor 1,5. Wir sind gerade im Whisky-Sommerloch. Und das liegt halt daran, dass wir halt, dass die Brennereien nicht viel machen, die Abfüller nicht viel machen. Es läuft so ein bisschen Business, klar, keine Frage. Aber alle machen jetzt so ein bisschen was, um das Ding nicht ganz abreißen zu lassen und ja, Sommerloch. Sommerloch ist eigentlich ganz gut. Wir haben so ein Mailoch, Whisky-Mailoch.
Wir gehen direkt über von der Frühjahrsmüdigkeit zum Sommer.
Genau, genau. Nein, ich glaube, also für viele Menschen ist ja Whisky halt ein Herbst-, Winter-, Frühjahrsgetränk. Ne? Ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, Whisky ist nichts für den Sommer. Ich halte das für absoluten Quatsch, aber ich kenne viele Leute, die sagen, nee, im Sommer trinke ich lieber irgendwie Bier und Cocktails oder Gin Tonic oder weiß der Geier was.
Mhm.
Und kein Whisky. Aber wenn dann Herbst ist, wenn dann ab Oktober, wenn dann das irgendwie kalt wird und es regnet, dann trinke ich gerne mal irgendwie einen Tali oder was weiß ich, ne? Irgendwie einen schönen Whisky. Und das sehe ich für euch anders, weil ich finde, das ist unabhängig von der Temperatur. Und da frage ich mich, wie soll es den Leuten dann irgendwie in Indien gehen oder irgendwie in Taiwan oder so, wo es halt irgendwie immer warm ist. Ja. Also in meiner klischeehaften Vorstellung ist es da immer warm. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber.
Oh Mann. Wo du gerade sagst Sommer und wo du gerade sagst Talisca. Ich habe mir am Wochenende einen Cocktail gemixt und zwar habe ich mir eine Mint Julep gemixt mit Talisca 10. Und das war ganz schön geil. Also im Endeffekt ist das nichts anderes als zerstoßenes Eis, also Crushed Eis mit ein paar angedrückten Minzblättern und einem Teelöffelchen Zuckersirup und dann 5 cl Whisky drauf und dann das Ganze vollgeknackt mit Crushed Eis und ordentlich gerührt, schön kalt gemacht, noch ein bisschen Minze oben als Deko drauf und ab dafür. Total erfrischend, kommt mit dem Rauch, mit dem nicht so krassen Rauch vom Talisca ziemlich gut. Kann man auch mal machen. Also so Whisky-Cocktails, das hilft man uns für den Sommer auf, Olli.
Finde ich super. Da ich ja auch ein absoluter Cocktail-Dau bin und da überhaupt keine Ahnung von habe, da brauche ich auf jeden Fall dein Support, deine Checkung, tatsächlich so. Ich bin also fürs Publikum da draußen. Ich bin der Typ, der mit dem Tim in eine Cocktailbar geht und sagt, ja, ich den Rittenhausreihe nehme ich auch, aber ich hätte ihn gern einfach so wie er ist in einem Nosinglas
und einen Pilz dazu.
Genau und wenigstens ein Pilz dazu, ein großes bitte, ja. So, und, wenn der Tim dann 2 Cocktails trinkt, trinke ich dann halt einen Pilz und oder ein Cocktail, ich weiß gar nicht genau, aber trinke ich dann einen Pilz und ein Rittenhausreihe oder ein Boma 12 oder was dann diese Bar halt irgendwie an Whisky hergibt. Und aber ich habe mir vorgenommen, da mich auch ein bisschen zu ändern und bin auch in den letzten Wochen, habe ich mich auch so dezent dem Thema Cocktails mal wieder genähert oder Drinks oder wie man das so sagt, Mixgetränke.
Mixology.
Ja, irgendwie auch immer. Ich habe ein paar Sachen mal probiert und das macht schon Spaß. Von daher ist, glaube ich, jetzt der Sommer kommt ja erst noch, auch wenn sich so fühlt, als würde der schon irgendwie 2 Monate gehen. Das ist ganz komisch, aufgrund der Tatsache, dass hier so ein wunderbares Wetter war die letzten Wochen und Monate, habe ich das Gefühl, wir sind schon irgendwie im Sommer, aber wir sind noch gar nicht im Sommer, wir sind echt noch im Frühjahr. Von daher, lass uns gucken, dass wir den einen oder anderen guten Cocktail vielleicht auch mal in so einer Session mixen, ne, dass wir einfach mal einen schönen Cocktail trinken. Hier bei dramgood.de. Da mussten wir nur vorher das Rezept geben und so, dann kriege ich das auch hin.
Das machen wir zusammen.
Ja, wenn wir das funktionieren, das können wir auch zusammen machen, na klar. Also müsste ja jetzt eigentlich gehen, ne? Also vom Prinzip können wir uns ja auch eigentlich wieder treffen, oder?
Theoretisch hätten wir heute auch eine Präsenzveranstaltung machen können.
Ja, also das stimmt. Seit dem Wochenende können wir eigentlich auch wieder zusammen. Ich glaube, uns wird dieses Thema mit dem Online weiterhin begleiten, aus dem einfachen Grund, weil wir dadurch eine Traktion hinbekommen, die wir sonst natürlich nicht hinbekommen.
Ja.
Weil wenn wir, da müssen wir uns überhaupt nochmal drüber unterhalten, ob wir auf Dauer diese einmal pro Woche so hinstellen können.
Momentan
geht das alles noch, aber ich glaube nicht, dass wir das, wenn uns der Alltag wieder mehr packt, dann werden wir auf jeden Fall two weekly gehen, glaube ich. Wenn nicht wieder zurückfallen in alte Muster und beim monatlich bleiben, müssen wir halt mal gucken. Aber momentan, ich bin halt noch komplett im Homeoffice und da ich die ganze Woche zu Hause bin, kann ich sowas entspannt auch abends machen. Wenn ich 3-4 Tage die Woche unterwegs bin, wird das wieder schwieriger. Das kann man auch vom Hotel mal machen, aber dann das jede Woche hinzubekommen, ist dann halt eben dann nicht mehr so einfach. Und du bist ja in deinem Job da auch komplett dann also quasi eher in naher Zukunft auch wieder komplett eingebunden, spätestens nach den Sommerferien wieder, wenn ich das so richtig verstanden habe. Dann wird es ja wahrscheinlich wieder komplett losgehen und dann ist es eh schwer, einmal pro Woche so einen Abend sich freizuschaufeln dafür.
Ja, freischaufeln ist gut, weil ich wollte gerade sagen, also auch jetzt schon, ne, dadurch ändert sich zwar die Art und Weise, wie das gerade alles abläuft, aber ich glaube, der Arbeitsaufwand ist gerade der gleiche. Zumindest für mich.
Ja, nur ich meine, wenn du jetzt, wie soll ich das formulieren? Wenn du halt dein komplettes Soziales um dich rum noch hast.
Ach so, ja.
Dann hast das du stimmt. ja, dann musst du ja deine freie Abendzeit nicht nur mit dem Olli teilen.
Ich habe kein anderes Soziales.
Ne, dann hast du ja zig andere Leute, die auch irgendwie an dir zerren und mit dir was machen wollen. Und dann kannst du halt nicht sagen, ich mache jeden Mittwoch halt hier nur das. Sondern dann möchtest du vielleicht auch mal mittwochs irgendwie vor die Tür gehen oder bei schönem Wetter mal sagen, hey, nee, ich will jetzt nicht um 20 Uhr mit dem Olli was aufnehmen, sondern ich sitze hier gerade schön auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder in der Kneipe oder so, weißt du?
Ja.
Von daher, da das momentan nicht geht, haben wir halt mehr Zeit, dann kriegen wir das mal hin. Aber wenn dann das sich etwas ändert, wird das halt, glaube ich, etwas anders werden, was nicht schlimm ist, weil ich glaube, die Taktung war jetzt unserer Situation geschuldet und da, wenn wir unseren Hörern damit ein bisschen Kurzweil bringen konnten, war das auch gut. Ich fände es aber auch nicht schlimm, wenn sich das wieder ein bisschen runterdrillt auf irgendwie zweiwöchentlich, einmal im Monat, irgendwie sowas. Auch gut.
Definitiv. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Lass uns mal zurück, wieder mal weg vom Beta-Podcast. Oder heißt es Beta?
Nein, du weißt es nicht.
Meta, genau.
Meta ist sozusagen das Gespräch
ja.
Das Gespräch.
Genau, weg vom Meta-Podcast hin zum Whisky-Podcast. Ich habe gerade gesehen, bei Whisky Fun gab es jetzt wieder mal eine Verkostung von Angus und der hat den Kleinlisch 14 verkostet, den ganz normalen, und hat ihm einfach mal 88 Punkte gegeben.
Das kann ich sehr gut verstehen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist wirklich so ein Teil, wenn du irgendwo, wie du zum Beispiel relativ häufig mal in einer Hotelbar bist oder irgendwo in einer anderen Bar und willst einen Whisky trinken und siehst einen kleinen Lisch 14, definitiv immer No-Brainer.
Der geht immer. Das ist so ein guter Whisky für, also das, was er darstellt und was er. Also das ist, du hast bei Kleinlisch ja keine Range in dem Sinne. Ne, du hast halt den 14-Jährigen.
Ja.
Und du hast ab und zu so Sonderabfüllungen, die dann halt irgendwie ihre Knete kosten. Und du hast jetzt noch diesen Game of Thrones Kleinlisch. Es gab mal eine Distillers Editions, die ist aber schon lange nicht mehr verfügbar. Korrigiere mich, aber ich glaube, das war's dann schon, oder?
Ja.
So, von dir, Gio, war's
also, das schon? Also, Kleinlich macht eigentlich nur den 14-Jährigen dauerhaft verfügbar. Ansonsten, genau. Aber interessant, wollte ich nur hier kurz mal am Rande droppen, dass ich das gerade gesehen habe, weil das auch irgendwie so ein, kann man ja als Tipp sehen. So eine Flasche kann man sich wirklich mal zulegen. Ja, weil günstig. Wir sollten solche Buttons besorgen, wo wir dann draufdrücken und dann kommt irgend sowas, wo wir dann so ein paar Sachen aufnehmen.
Ich dachte, findest du nicht, dass mein Jingle gerade ziemlich gut war? Nein.
Wollen wir mal zum heutigen Whisky kommen?
Du hast ja was ganz Besonderes mitgebracht. Erzähl doch mal, was du da heute Abend sponserst.
Ja, sponserst. Ich habe vor geraumer Zeit, irgendwie vor einem halben Jahr oder so, hat mir mal ein Bekannter gesagt, hier, guck doch mal, es gibt gerade einen Kapadonik oder Donich, wie auch immer man das ausspricht, und zwar original abgefüllt. Dazu muss man wissen, die Brennerei ist schon relativ lange geschlossen und wurde auch schon abgerissen. Inzwischen stehen die Brennblasen in Belgien rum. Die Washbacks hat Wolfburn, ganz im Norden von Schottland. Also gibt's gar nichts mehr, nur noch Fassbestand. Und es gab immer mal ein paar unabhängige Abfüllungen von Kapadonik und die waren aber auch ja immer relativ pricey, würde ich sagen. Ne? Und jetzt gab es ein Travel Retail und da kostet so eine Flasche, ich glaube, weiß nicht, 150 Euro. Und da gibt es, also zumindest von dem günstigsten der dieser Reihe, es gab, glaube ich, insgesamt zwei oder drei, einen 18-Jährigen und dann noch zwei ältere Abfüllungen davon. Und den 18-Jährigen habe ich mal bei uns im Forum, habe ich an der Flaschenteilung teilgenommen, weil ich den mal probieren wollte. Klang an sich interessant. Und wann bekommt man mal so günstig einen Whisky aus einer geschlossenen Brennerei? Und was hier sehr, sehr interessant ist, also für die, die es eventuell nicht wissen, Kapadonik ist eine Brennerei, die in der Speyside liegt. Ja. Wer jetzt so an Speyside denkt höchstwahrscheinlich eher an so, naja, florale und durch Sherry geprägte Whiskys. Was wir hier haben, ist ein stark rauchiger Whisky aus einem Bourbonfass. Also eigentlich komplett anders. Und wir haben vorhin kurz ins Sample reingerochen und ich dachte auch so, what? Was ist denn das? Also komplett an meinen Erwartungen vorbei, aber total interessant. Und naja, wie gesagt, ich habe einfach mal ein Sample besorgt, habe dir das heute vorbeigebracht, damit wir heute mal sowas probieren können, was auch mal, wie gesagt, eine andere Sache ist.
Ja, Kapadonik hat ja, kann man ja viel zu erzählen, jetzt ohne was über die Kapadonik-Destillerie zu erzählen, weil von der habe ich überhaupt keine Ahnung, weiß ich gar nicht, wann es die gab, wie lange und so weiter und so fort. Aber ich weiß, wo die Brennblasen von Kapadonik heute stehen. Die stehen nämlich in Belgien. Und zwar wurden die Brennblasen nach dem Schließen der Distillerie an die Old Distillery oder The Old Distillery in der Nähe von Lüttich ist die. Das sind so 40, 50 Kilometer westlich von Aachen, so rüber Richtung Belgien, wurden die verkauft. Und die produzieren damit heute fleißig belgischen Whisky mit den Kapadonik Brennblasen. Auch geil, oder?
Ja, gute Grundvoraussetzungen, ne? Sich einfach Original-Equipment, was schon in Benutzung war, zu besorgen und dann das Beste draus zu machen.
Ja, fand ich krass. Ich war vor zwei Jahren in Belgien im Urlaub, allerdings in Südwestbelgien, in der Wallonie, an der Grenze zu Frankreich. Und wir sind da vorbeigefahren an Lüttich und so, ne? Und ich habe noch gedacht, eigentlich müsstest du jetzt hier, ne? Aber hast ein gepacktes Auto mit Kindern und Frau dabei, dann kannst du halt nicht irgendwo an so einer Distille halt mal, wenn du eigentlich noch 200 Kilometer Auto fahren musst und froh bist, wenn du dann irgendwann mal an deinem Zielort angekommen bist. Deswegen hat das weder auf der Hin- noch auf der Rückfahrt geklappt, aber ich war da relativ nah dran und hätte da eigentlich auch Bock drauf gehabt, da mal zu halten. Aber hat halt in dem in dem Fall nicht sein sollen. Wer aber im westlichen NRW wohnt, Raum Aachen, ne, selbst von Köln aus ist das, kann man da mal eben hinfahren. Ne, das sind irgendwie, weiß ich nicht, 120 Kilometer oder so. Ne, das würde ich mir schon angucken, glaube ich.
Kann man machen, bestimmt. Aber was noch interessant ist, was ich gerade gelesen habe, so, ich mache das gerade einfach live, Kapadonik wurde genau gegenüber von Glen Grant gegründet, als Glen Grant Nummer 2, und die waren einfach mal über Jahre hinweg durch eine Pipeline verbunden.
Mhm. Okay.
Abgefahren, oder? Und irgendwann
was
wurde...
Was haben die da ausgetauscht über die Pipeline?
Na, höchstwahrscheinlich den Spirit. Wurde von Glen Grant Nummer 2 zu 1 gepumpt und dann irgendwie in Fässer gehievt.
Okay.
Wie genau, weiß ich nicht. Ob das so war, weiß ich nicht. Müssten wir jetzt mal einen Historiker engagieren. Aber ich habe gerade nur gelesen, wie gesagt, dass die verbunden waren miteinander und dass dann irgendwann aber das Ganze aufgehoben wurde und dann relativ häufig, na, was heißt häufig, 2-3 Mal wurde die Brennerei dann verkauft und gehört jetzt zu Pernod Ricard,
Wenn ich einen Telefonjoker hätte, ich würde jetzt keinen Historiker engagieren, aber wenn ich einen Telefonjoker hätte, würde ich jetzt Jens Fahr anrufen.
Ja, wen denn sonst, aber.
Geil.
Sicher. Definitiv.
Also, das ist ja quasi nah dran am Historiker, auch wenn. Vielleicht nicht die Alma Mater im Hintergrund, aber auf jeden Fall die Erfahrung dazu. Der könnte mit Sicherheit dazu genug erzählen.
Ja.
Von daher alles gut. Nein. Spannend. Ich finde, also ich finde auch, dass es so eine Abfüllung gibt und die im Travel Retail rauskommt und die es erstmal nur in irgendwelchen Flughafengeschäften gibt und man eigentlich nur mit so einer Cowboy-Nummer an so eine Flasche rankommt, indem man sich irgendwelche Flugdaten ausdenkt und die denen angibt und dann schicken die einem die Pulle auch noch nach Hause. Aber gut. Ich finde das cool und spannend, dass es überhaupt so eine Flasche gibt. Für den Kurs. Das ist wirklich also völlig fair. Alles gut. Peated Spaceside ist für mich so ein bisschen abschreckend. Muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen war ich jetzt auch gar nicht heiß drauf, so eine zu kriegen, als ich davon das mitbekommen habe. Ich dachte, naja, irgendwie sperrt sich da was bei mir.
Hey, aber ich habe gerade die Nase reingehalten, mal ins Glas. Alter, das ist auf jeden Fall überhaupt nichts, was ich mit Spaceside verbinden würde. Ich würde sich ja direkt denken, jo, ist ein Islay-Whisky. Von der Nase her, das riecht für mich wie ein älterer, gereifter Islay-Whisky.
Entweder das oder wirklich ein fieser Highlander, der halt...
Nee.
Also von denen, die wirklich Torf... Also die wirklich Torf können auch, ne? Könnte auch sein. Aber du hast schon recht, der hat...
Also, der hat, also prominent ist wirklich ganz zu Beginn richtig, richtig knackiger Rauch, dann ein paar Zitrusnoten, das Holz ist auf jeden Fall auch da, das Ganze ist mit einer ganz unterschwelligen Süße belegt, ist eine total coole Nase und mit der Zeit wird der Rauch immer weniger,
finde ich. Das ist ja generell das Schöne, finde ich, wenn du rauchigen Whisky hast und du riechst halt lange dran und du lässt ihn stehen und riechst wieder und so, dann entwickelt sich ja der Rauch zurück.
Ja.
Und du kommst mehr an die Aromen, die dahinter liegen. Und da hast du, genau, also ich kann das 1:1 hundertprozentig wiedergeben, was du gesagt hast. Der hat eine wunderbare Zitrusnote. Also die Frucht ist ganz klar so gelb zitrusfruchtig.
Genau, die wird jetzt ein bisschen gelber mit der Zeit.
Und er hat aber eine Süße. Ich finde, das ist keine Honigsüße, aber das ist irgendwie so eine Fruchtsüße irgendwie. Mhm. Und die finde ich auch total angenehm da drin. Und das ist es jetzt ja nicht, ne? Aber das ist was für mich oft auch ein Artback hat, ne? Also das ist jetzt hier ganz anders als ein Artback, ne? Also nicht falsch verstehen, der riecht nicht wie ein Artback. Aber Artback hat für mich auch immer so was Zitroniges und so was Süßes und so. Der hier ist ganz anders, der ist auch sehr fein, ne? Also das sind die 18 Jahre, finde ich so, ne? Der ist jetzt nicht brutal, sondern der Rauch ist sehr intensiv. Aber der kommt jetzt nicht krawallig rüber oder sowas.
Und null.
Man merkt schon, dass der sich toll gesetzt hat in den Jahren. Ne?
48 Volumenprozente hat er. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Trinkstärke. Und bringt auf jeden Fall relativ viel Volumen aus dem Glas mit raus, jetzt in der Nase. Gefällt mir eigentlich wirklich. Also ich finde es cool. Und was ich jetzt noch so habe, wenn ich jetzt, wenn man sich so ein bisschen an den Rauch gewöhnt hat, das ist dann so Pfirsich. Das ist für mich ein leicht unreifer Pfirsich, der schon süß ist, aber noch nicht zu quietschsüß.
Ich bin gerade auf einem komplett anderen Trip. Also bei mir ist die Frucht gerade weg. Mhm. Was aber auch daran liegt, wenn man die Nase an den Glasrand hängt, und zwar da, wo sozusagen das Glas dir am nächsten ist, dann kommt so eine ganz ätherische, nicht Menthol, aber so eine, dann wird der Rauch extrem kräuterig ätherisch. Mhm. Und dann geht halt, also der Rauch ist dann weg, aber du hast so eine Ölnote wie von Kräutern und Gewürzen und so ganz krass. Und die habe ich halt gerade hier.
Das hatte ich vorhin ganz zu Beginn auch nochmal viel intensiver. Das ging jetzt weg und jetzt aber, wo du es mir wieder ins Gedächtnis gerufen hast. Das ist so witzig.
Ich habe gerade null Frucht, also wirklich null. Also gar nichts.
Doch, da ist.
Aber ich bin jetzt auch, habe mich gerade in den Kräutern gesuhlt.
Ja, mit Kräutern besudelt.
Ja, ich habe mich gerade hier so reinfallen lassen in das Glas und jetzt bin ich natürlich da auf dem Trip. Jetzt muss ich erstmal wieder meine Nase mit einem Geruch an der Bierflasche und sowas nochmal ein bisschen erden, dass ich da wieder auf einen anderen Trip komme.
Das sollten wir vielleicht mal machen in Zukunft auch. Nochmal so ein Stielchen Kaffee einfach hier daneben stellen, dass du deine Nase so ein bisschen neutralisieren kannst. Wirkt ja Wunder. Wie gesagt, jetzt hatten wir haben gerade kurz den Jens erwähnt, wenn du in Delitzsch bist und dort an einem Tasting teilnimmst oder einfach so zum Taste and Talk bist, dann steht dort in der Mitte vom Tisch immer eine Whisky-Dose. Und ich hatte schon relativ häufig reingeguckt, weil ich es immer wieder vergessen hatte, was ist denn hier für Whisky drin? Dann machst du da auf und da ist Kaffee drin, da sind Kaffeebohnen drin, ungemahlene. Und dann nimmst du dort eine Nase und dann ist Kaffee, der neutralisiert ja die Geruchsknospen. Und dann kannst du dich wieder, wenn du vielleicht jetzt gerade einen relativ intensiven Sherry-Whisky hast und danach vielleicht ein bisschen was ein bisschen dezenter ist, dann kannst du das ein bisschen neutralisieren und kannst wieder so fast bei Null starten. Ne? Das ist ganz angenehm.
Finde ich gut. Also ich kann auch an einer Bierflasche riechen oder an anderen Sachen nur einfach mal so oder auch einfach nur nichts riechen mal einen Moment. Ne? Dann bin ich auch schon wieder raus. Aber du hast schon recht, Kaffee ist nochmal, weil das Schöne an Kaffeegeruch ist, also an Bohnengeruch, nicht an einem gebrühten Kaffee sondern, oder auch nicht trinken, sondern an diesem Bohnen riechst. Und da das habe ich ja auch vom Jens irgendwann mal mitbekommen, das bleibt nicht hängen. Mhm. Ne? Also du riechst an dem Kaffee und der erdet die Nase, der rotzt da alles raus, was da vorher drin war, aber der bleibt selber nicht drin. Der bleibt selber nicht drin.
Ja,
ne? Der Kaffee ist dann weg, irgendwie nach 20 Sekunden, 25 Sekunden. Hast du noch nicht mehr in der Nase. Und wenn du dann wieder an den Malt riechst, riechst du den anders. Mhm. Ne, von daher, ja. Stimmt. Jetzt hier, wenn ich ein Bier hier offen habe, kann ich auch an der Bierflasche riechen. Dann saugt man das halt ein, muss auch ein bisschen warten und dann geht es auch wieder weg. So, das geht auch. Nein, und der Körper auch nicht. Ich hab den jetzt auch wieder ein bisschen anders in der Nase. Jetzt habe ich wieder mehr Fruchtnoten. Mhm. Aber der Rauch geht nicht so richtig weg.
Ich habe gerade mal probiert. Und der hat ordentlich Bums auf jeden Fall. Also 48 Volumenprozente sind ja, wie gesagt, angenehm und waren auch in der Nase angenehm. Aber auf dem Mund, im Mund. Hast du ein ordentliches Prickeln, da kommt die Süße nochmal richtig durch. Du hast eine schöne Eichenwürzigkeit am Ende, die dann so auch ins so ein bisschen trockener abdriftet. Und natürlich Fettrauch. Also ich hätte nicht gedacht, dass der so krass rauchig ist. Abgefahren. Hätte ich den blind verkostet, würde ich den direkt straight to Isla.
Also jetzt, wo der auf der Zunge ist, boah, also gut, toll. Mhm. Ich hatte vorm Probieren nochmal, wenn du gesagt hast, ich habe den gerade probiert, habe ich nochmal gerochen und da hatte ich so einen ganz kurzen Moment eines Sauna-Aufgusses unter dieser zitronigen Süße.
Ja.
Jetzt, ich bin jetzt ja schon im Abgang drin quasi, ne? Jetzt habe ich hier Schokolade und Also immer noch, also der Rauch wird jetzt so einer ganz angenehmen, ganz leichten Asche, also nicht so richtig aschig krass, sondern halt für mich aber ein bisschen da. Kalter Rauch und leichte Asche. Aber schokoladige Süße.
In der Nase kommen...
Helle Schokolade. Ich habe ja richtig helle Schokolade. Vollmilch habe ich hier gerade.
Ja, Schokolade ist bei mir nicht so. Aber ich habe, was ich in der Nase jetzt habe, nachdem ich getrunken habe, ist jetzt wirklich diese, was du meinst, als Kräutrigkeit so ein bisschen. Die kommt jetzt nochmal mehr raus auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ein brutal komplexes Ding. Und wir haben ja jetzt hier das Ding jetzt auch nicht hier komplett entschlüsselt, sondern wir trinken hier einfach mal einen Dram und sind so ein bisschen dabei. Ne? Also ich glaube, wenn du tatsächlich da so eine Flasche aufmachst und dich dem über einen längeren Zeitraum widmest, hat man da richtig Spaß mit. Ne?
Definitiv.
Muss ich ehrlicherweise sagen, so da jetzt, wo ich den hier so im Glas habe, und du brauchst nicht viel, das sind ganz kleine Sips, die man nur braucht. Das ist jetzt nicht hier irgendwie mal so ein CL, sondern auf einmal in den Hals, ne, sondern das sind wirklich kleine Sips. Und der ist sehr intensiv. Die 48 sind super gut gewählt. Wirklich ein tolles Teil.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Also wer eine Chance hat, den noch irgendwo mal zu schießen, die, also 150 Euro ist natürlich eine Stange Geld, keine Frage. Aber wenn ich überlege, was man für 150 Euro an einer geschlossenen Destillerie bekommt, nämlich nichts, bekommst du nichts. Oder? Bekommt man da irgendwas? Nein, ich glaube nicht.
Klar.
Imperial. Was bekommt man denn? Ja, okay. Ja, gerade so noch. Okay.
Oder? Also, weiß ich nicht, wie die Preise gerade sind, keine Ahnung, aber.
Ich würde sagen, es geht bei 200 los, aber egal. Wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht noch ein Imperial für 150. Aber dann hört es auch schon auf. Ne? Und dafür ist das hier auch ein richtig, richtig guter Whisky.
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, echt mal, ne? Also mir ist das...
Also ich habe den nicht, ne? Also ich habe jetzt nur das Sample, was du mir netterweise heute nach deinem Feierabend noch kurz vorbeigebracht hast und abgeworfen hast. Aber da gibt es kein Sprechen, ne? Also... Das ist ein richtig gutes Ding. Unabhängig davon, dass es weil es ein guter Whisky ist, bestimmt auch ein gutes Anlageobjekt ist. Weil am Ende rentiert, wird nur das auch im Preis steigen, was auch Qualität hat. Weil unabhängig abgefüllte Lost Distilleries gibt es wie Sand am Meer. Ne, die steigen auch irgendwann mit dem ganzen anderen Kladderadatsch hoch. Aber die original abgefüllten guten Sachen.
Aber weißt du,
daher, sorry, selbst wenn du jetzt sagst, du weißt noch nicht, ob du den wirklich mal irgendwann aufmachst, weil 150 ja auch viel Geld ist. Das ist auch gut angelegte Kohle, ne? Muss man einfach mal so sagen.
Mhm.
Nicht schlecht.
Es gibt davon, ich sagte ja noch zwei oder drei andere Abfüllungen. Und da gibt es auch einen 21-Jährigen. Und der Preissprung ist so unfassbar. Der ist 3 Jahre älter. Auch peated, auch aus ehemaligen Bourbonfässern, auch 48 Volumenprozente, 3 Jahre Altersunterschied, kostet aber schlappe 100 Euro mehr.
Also da gibt es wahrscheinlich weniger Flaschen von auch, ne? Hat da bestimmt was mit der Batchgröße zu tun, denke ich mal. Aber klar, das ist ja, du bringst sowas raus, du findest irgendwie noch Fässer und du denkst, okay, wie machen wir das? Ne, dann haust du den 18-Jährigen noch für irgendwie gerade bezahlbar raus, ne? Also in dem Fall sehr günstig sogar, aber noch irgendwie für einen normalen Whisky-Käufer, also 150 Euro sind jetzt schon, wie gesagt, obere Grenze, aber das ist man vielleicht noch bereit auszugeben, wenn man weiß, dass eine Lost Distillery oder ein größerer Kreis ist bereit, das auszugeben. Und dann hast du ab 21 Jahren hast du dann die Freaks, die sagen, hey, für 250 Euro für eine 21-jährige Lost Distillery, da bezahle ich für andere 500.
Touché.
Oder? Mhm. Ja, und was hast du gesagt, was war das dritte? Gibst du von denen auch anbietet? Weil das fände ich ja nochmal spannend.
Ja, also da gibt es eine ganze Serie von, ich weiß nicht, ob die anbietet sind, glaube ich, für den asiatischen Markt. Die kriegst du ja gar nicht.
Mensch, muss ich wieder nach Taiwan fliegen und mir da eine Flasche kaufen?
Ja, also es ist relativ schwierig, da irgendwie ranzukommen, ne?
Ich würde es ja tun, aber mich lässt ja niemand fliegen gerade.
Also es gibt definitiv noch einen Pete, der 25 Jahre alt ist. Den gibt es aber nur in Edinburgh auf dem Flughafen.
Ja, aber der ist bestimmt auch, was kostet, was wird der sein? 500, 600 Euro plus, ne?
Ja, ich glaube, ja, 550 Pfund oder so kostet der.
Naja, okay. Das ist jetzt, da, ja, da hört es auch, auch dann irgendwie auf, ne? Das ist dann auch reine, das ist ja rein kaufen und weglegen und gucken, wie es, wie sich der Wert steigert. Also mit der Hoffnung, dass das auch passiert.
Ja. Also ja, es ich geht glaub, hier.
Bei fünf, also auch wenn er 25 hat, ne, da ist, glaube ich, bei 500, 600 Euro oder Pfund oder was auch immer, da ist die Wertsteigerung schon ein Stück weit eingepreist. Bei 150 noch nicht so stark, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Da macht der, glaube ich, mehr Sinn.
Aber der ist dann auch unpeated, der 25-Jährige.
Okay, da weiß man jetzt nicht, ne, was jetzt da der Vorteil ist, aber.
Obwohl, es gibt beide. Ach, ist jetzt egal. Manometer. Lass uns hier mal zurück zu dem Glas kommen, das ist doch viel cooler. Also es ist wirklich.
Ja, es ist mal ganz spannend, wenn du hier gerade da in den Möglichkeiten drin hängst. Es ist auf jeden Fall so, es gibt ihn und also zumindest den 18-Jährigen, also sorry, den kann ich total empfehlen.
Ja. Ja. Weißt du, was ich hier gerade habe? Zuckersirup. So, also du hast dann diese leichte Süße, also du Süße, die du nicht schmeckst, sondern nur riechst, die dann nicht so überbordend ist, sondern so ganz leicht. Das ist, naja, wenn man ab und zu mal einen Cocktail macht, dann hat man vielleicht auch ein bisschen Läuterzucker zu Hause. Sowas. Brauner Zuckersirup. Cool. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe mir irgendwann mal eine Flasche davon gekauft und die steht gut noch aktuell verschlossen rum. Der darf erstmal ein bisschen Staub ansetzen.
Also der wird bestimmt nicht schlechter in der Flasche. Meine Güte. Hast du dir, glaube ich, hast du dir ein gutes Ding geholt?
Spannend. Nö, so Lost Distilleries sind natürlich schwierig. Ne? Man möchte das auf der einen Seite immer mal probieren. Ich habe irgendwie, das ist schon interessant, mal einen Rosebank zu probieren, mal einen Port Ellen zu probieren, mal einen Imperial zu probieren. Aber das ist halt alles immer relativ teuer. Also ich kann mir sowas nicht so häufig leisten. Ich habe versucht, das irgendwie ab und zu mal, mir mal so ein 2-ECL-Sample zu kaufen oder so. Das ist noch bezahlbar. Aber wenn ich mir zum Beispiel die früheren Special Releases Port Ellens anschaue, die Diageo rausgehauen hat, also das ist ja, selbst wenn du dir 2-ECL davon gönnst, ist das ja schon ein Wert für ein Glas Whisky, der unfassbar hoch ist, zumindest für mich. Da kostet die Flasche, keine Ahnung, im Schnitt wahrscheinlich 3.000 Euro. Und da kann man sich ja ausrechnen, was davon 2-ECL kosten würden. Von daher, ich schaue immer, dass ich vielleicht, wenn ich mal einen Port Ellen probieren möchte, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, eine unabhängige Abfüllung bekomme, die dann natürlich auch nur ein Drittel oder so kostet von dem Preis, was die Originalabfüllungen kosten würden, ne? Auch wenn es dann immer noch relativ viel ist.
Und das sind solche Whiskys ja nicht wert. Sorry, das muss man ganz ehrlicherweise sagen.
Null.
Also Whisky ist nicht 1.000 Euro wert. Der nur weil Port Ellen draufsteht oder Rosebank oder sonst irgendwas. Das ist auf dem Sammlermarkt das wert. Aber zum Trinken ist es das nicht wert. Deswegen. Ich glaube, da muss man, das macht auch kein, ich finde selbst das, also wenn man zu einem fairen Kurs sowas mal angeboten bekommt, ist es gut. Aber ein 3.000 Euro Whisky tut mir einen Gefallen. Das ist Quatsch. Das würde ich auch nicht machen. Es gibt ja Rosebanks auch deutlich günstiger und da gibt es auch mit Sicherheit ein paar Spannende. Und wenn so eine Flasche vielleicht 500 oder 600 Euro kostet und dann nimmst du mal 2-ECL davon, dann bist du halt auch mit einem bezahlbaren Kurs dabei und dann hast du sowas mal probiert. Ja. Und das ist dann natürlich auch wiederum spannend. Und dann kann man auch sagen, hey, ich bezahle jetzt hier 25, 30 Euro für 2-ECL und genieße das und habe ein tolles Erlebnis damit und eine tolle Erfahrung für mich gesammelt in meinem Hobby Whiskys. Und gehe dafür an dem Abend nicht in eine Cocktailbar und trinke 2 Cocktails für 30 Euro.
Touché.
Weißt du, was ich meine? Also,
ja, definitiv.
Oder gehe irgendwie abends 6 Bier trinken und bezahle 30 Euro. Ne? Also das ist ja, also ich finde, man muss auch immer ein bisschen auch gucken, was kriegst du denn anders dafür geboten? Oder ich gehe ins Kino. und bezahle wahrscheinlich auch 30 Euro mit einem Bier und einer Packung Popcorn und dem Film. Ne? Von daher finde ich das jetzt so gesehen nicht unbedingt überteuert, wenn man jetzt nicht in Volumen rechnet, sondern in Genuss. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, ich bleibe zu Hause oder ich bin zu Hause oder ich bin hier irgendwie ein bisschen abgeschnitten von der Welt. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Zeit, wenn man sowas noch hat, wenn man da noch 2 oder 3 CL irgendwo im Schrank stehen hat, die man schon lange irgendwie vor sich herschiebt, die aufzumachen und sich denkt, ach, die lasse ich mal liegen für einen besonderen Moment. Jetzt ist der besondere Moment dafür. Jetzt kann man das aufmachen, jetzt hat man die Ruhe, jetzt kommst du eh nicht raus.
Ja.
Jetzt hast du auch kein Problem damit, weil du kannst eh nichts anderes machen. Von daher ist das cool und ist das gut. Und dann kann man das auch machen. Ich hatte einen Glenlivet aus den 60ern. Kostete auch irgendwie 25 Euro 2 CL.
Jesus. So.
Aber geil.
Ja, es sind, wie gesagt, darum geht's ja auch, ne? Man möchte natürlich auch mal so diese alten Sachen probieren, vielleicht auch mal die aus geschlossenen Brennereien probieren.
Ist auch alles gut. Da hast du dann, da holst du dann dein schönstes Glas raus, du lässt den erstmal, du riechst dran, lässt den alle 10 Minuten, guckst, wie der sich verändert, ne? Du, die 2 CL, die sippst du jetzt auch nicht in zweimal weg, ne? Sondern da ist man dann auch echt mit beschäftigt. Trinkst du zwischendurch ein Glas Wasser, machst irgendwas, ne, dann gehst du da wieder. Also das ist ja halt irgendwie auch so ein Happening, so ein bisschen, ne?
Ja, definitiv.
Und das ist jetzt nicht, wenn du jetzt einen Bunner 12 offen hast, dann gehst du dir halt 3 CL rein und die sind nach 10 Minuten weg, ne? Das ist ja okay. Dafür ist der Whisky dann auch da. Ne? Das ist auch nicht schlimm, finde ich.
Ja.
Ne, aber bei sowas bist du dann halt anders unterwegs. Und genauso jetzt wie diesem hier. Guck mal, wir reden jetzt wahrscheinlich schon 20 Minuten über den Whisky und haben, ich habe von meinen 2 CL oder so, die ich mir eingegossen habe, habe ich hier immer noch ein CL im Glas. Ne?
Von daher. Ja, ich auch.
Alles gut.
Definitiv. Ja. Nö, macht Spaß. Schön. Dann denke ich, liebe Zuhörer, lieber Olli, wir haben es für heute.
Wirklich?
Na, wir sind jetzt schon bei 1,5 Stunden, Leute. Wir werden gelyncht, wenn wir weiter so lange Folgen machen.
Habe ich gar nicht mitbekommen. Sehr gut. Ja. zumal auch die Rechnung immer so hoch wird von unserem Podcast-Dienstleister. Nein, war nur ein Scherz. Das ist alles nicht so schlimm. Nee, cool. Also nochmal danke für diesen super edlen Tropfen, den du da organisiert hast. Sehr gut.
Deswegen, wie gesagt, Foren und so weiter sind halt voll interessant, weil man halt an Flaschenteilung teilnehmen kann auch mal und dann auch sowas mal findet. Und wie gesagt, so eine Flasche will man vielleicht auch nicht dann aufmachen oder eventuell sich keine kaufen. Da ist das mega cool. Man kann sich durchprobieren. Man hat außerdem irgendwie immer nette Kontakte und kann irgendwie davon nur profitieren. Deswegen macht das Spaß. Forenleben ist ganz cool. Manchmal stresst es ein bisschen. Man muss ja auch nicht regelmäßig reinschauen. Ab und zu mal ist definitiv witzig und hat mir schon viele schöne Momente bereitet.
Amen.
Das Wort zum Sonntag.
Amen, Amen, Amen. Nein, alles gut. Ja, super. Dann bleibt uns nichts anderes, als euch einen angenehmen Sonntag und eine gute Woche zu wünschen.
Dito.
Ja, so, wenn ihr das hört, ist ja der Vatertag vorbei. Der wird wahrscheinlich nicht ganz so komatös laufen wie normalerweise bei euch. Von daher gehe ich mal davon aus, ihr seid fit und habt danach eine gute Woche. Die wünschen wir euch auf jeden Fall. Ciao, ciao.